Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin Redakteur des Mountainbike-Magazins und heute geht es um die Frage, ist der Umwerfer wirklich tot? Würde ich diese Frage alleine beantworten, wäre die Antwort ziemlich einseitig, glaube ich. Deshalb habe ich zwei Gesprächspartner in der Leitung. Das ist einmal André Schmidt. Hallo André.
Hallo.
Redaktionsleiter des Mountainbike-Magazins und Lukas Hoffmann, unser Online-Redakteur.
Hallihallo in die Runde.
Bitte vorab entschuldigt, falls die Klangqualität nicht optimal ist. Wie ihr euch denken könnt, sitzen wir auch im Homeoffice beziehungsweise an verschiedenen Orten und sind per Skype zusammengeschaltet. Deshalb kann es hin und wieder mal zu klanglichen Einbußen kommen. Wir bitten das schon mal zu entschuldigen. Und direkt am Anfang kann man eigentlich die Frage stellen, wieso reden wir eigentlich über die Frage, ist der Umwerfer wirklich tot? Es war ja so, also ich bin schon relativ lange Mountainbiker, würde ich sagen. Ich fahre jetzt schon seit, ja, grob 20 Jahren und am Anfang hatte ein Mountainbike einfach ein Dreifachkettenblatt. Hinten ging es irgendwie von 11 bis 28 oder vielleicht auch 30 Zähnen und man hatte einen ganz passable Übersetzungsbandbreite und heutzutage, wenn man sich die Neuigkeiten im Bikemarkt anguckt, fehlt da einfach eine Montageoption für einen Umwerfer. Was sind denn die Gründe eigentlich dafür?
Ja, Gründe sind natürlich vielfältig. Also im Prinzip ist der, wenn man einen Schritt zurückgeht, ist der Umwerfer ja gar nicht tot in dem Sinne, sondern selbst wenn er noch so lebendig wäre, er passt einfach nirgendwo mehr dran, weil eben, wie du gerade gesagt hast, die aktuelle Generation der Bikes, also zumindest die Bikes, die jetzt seit ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahren auf den Markt kommen, schlicht und ergreifend keine Umwerfermontage mehr zulassen.
Also ist er sozusagen lebendig begraben, wenn man so
quasi, genau, beim lebendigen Leibe einfach ignoriert worden. Ja. Die Gründe sind natürlich vielfältig. Also ganz klar, es ist der Einzug der 1x12-Schaltung, der eine für die meisten Biker da draußen dann doch ausreichend oder mehr als ausreichende Bandbreite zur Verfügung gestellt hat, der den Weg, oder das hat den Weg natürlich erst geöffnet. Was aber jetzt so, glaube ich, bei den Bike-Herstellern dann wirklich der Grund ist, nicht nur 1x12 als Option zu anbieten, sondern wirklich komplett dann da drauf zu setzen, ist, der Umwerfer war für jeden Ingenieur, für jeden Entwickler, für jeden Designer von einem Fahrrad schon immer pain in the ass. Mhm. Weil, klingt blöd, aber das Ding war immer im Weg. Was man halt jetzt machen kann, ist einfach schon mal das Sitzrohr völlig frei designen. Das heißt, das Sitzrohr kann zum Beispiel, was wir jetzt bei vielen Rädern hier sehen, einfach weiter nach vorne rücken. Das macht mehr Platz für den kompletten Hinterbau, also vor allem für den Reifen. Und dadurch haben wir eigentlich erst die modernen Geometrien, die wir jetzt haben. Also ein 29er Enduro mit 160, 170 mm Federweg und trotzdem 435 mm Kettenstreben. Das wäre einfach mit Umwerfer undenkbar gewesen. Es hätte nie funktioniert. Da wäre der Hinterbau immer 460 oder noch länger gewesen. Man kann das ganze Sitzrohr, vor allem bei Carbonrahmen, viel massiver machen jetzt, weil es muss halt nicht nur irgendwas dran. Das heißt, wir gewinnen Steifigkeiten im Tretlagerbereich. Ja, und der Letzte, der sich dann noch freut, ist halt derjenige, der die Kinematik macht, weil ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber bei Viergelenkern und bei VPP-Hinterbauten gibt es einen sogenannten virtuellen Drehpunkt. Das heißt, der ganze Hinterbau dreht sich nicht irgendwo um ein Gelenk, sondern dieser Drehpunkt schwebt quasi in der Luft und das in mehreren Richtungen. Und früher musste man den dann immer auf ein Kettenblatt optimieren, also die Höhe davon. Und das war dann entweder, früher bei Dreifach hat man es meistens bei den Racebikes so zwischen dem zweiten und dem, also zwischen dem großen und dem mittleren gelegt. Bei abfahrtslastigen Bikes war das so zwischen dem kleinen und dem mittleren. Das hat eigentlich immer dazu geführt, dass so ein Hinterbau auf einem Kettenblatt ganz gut funktioniert hat und auf dem anderen oder auf den anderen beiden ganz grausam funktioniert hat. Und das ist natürlich bei Einfach jetzt simpel, also klingt jetzt blöd, aber und da wird jetzt sicherlich irgendjemand auf mich böse werden, aber theoretisch kann jetzt jeder einen gescheiten Hinterbau auf die Welt bringen. Das war früher viel, viel schwieriger.
Aber das klingt jetzt, also es klingt alles super, so in der Theorie. Und das mag ja auch für einen Entwickler, der am Schreibtisch sitzt und sich ein Rad konstruiert, so wie er das in seinen Künstträumen sich immer versucht hat auszumalen, dass das jetzt auf einmal möglich ist, ist ja großartig. Aber wenn ich irgendwie einen Alpenanstieg habe, wo ich 2000 Höhenmeter am Stück habe, mit einer gewissen Steigung von über 12%, dann ist mir das ehrlich gesagt so ein bisschen egal, ob ich jetzt irgendwie das Müh-Performance aus dem Hinterbau herauskitzeln kann oder nicht, wenn ich gar nicht hochkomme, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich muss irgendwie nach spätestens einer halben Stunde absteigen und schieben, dann macht mir das, also dann wünsche ich mir einfach eine kleinere Übersetzung. Und ich habe festgestellt, obwohl ich jetzt mit 1x12 dem neuen Shimano-System fahre, was ja als kleinste Übersetzung 28 vorn und 51 hinten hat, was ja erstmal nach sehr viel klingt, dass mir das für den alpinen Bereich trotzdem noch zu groß ist.
Oh, aber ich meine, das ist eine Übersetzung, die hatten wir selbst früher nicht, oder eine Untersetzung.
Doch.
Also doch. Selbst wenn man...
Die hatten wir, und das habe ich nachgerechnet. Und zwar ist es so, dass wenn man jetzt das Verhältnis von größtem möglichen Ritzel hinten und kleinstem Kettenblatt vorne mal in Verhältnis setzt, das gibt ja diese Tabellen mit 500% und so viel prozentiger Übersetzung und so weiter. Ich finde das immer sehr abstrakt. Also mir sagt das, ich weiß grob, worum es geht, aber das jetzt dem Zuhörer zu erklären, wäre einfach zu kompliziert. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man hat vorne, wir fangen mal mit 8-fach an, das ist uralt. Vorne hatten wir als kleinstes Kettenblatt 22 Zähne und hinten das größte Ritzel war auf 34 festgelegt. Das heißt, wenn man das jetzt in ein Verhältnis zueinander setzt, dass wenn man vorne eine Kurbelumdrehung hat, dann hatte man hinten 0,64. Das bedeutet, es ist ein Verhältnis von 1 zu 1,54. Das hat sich dann mit 9-fach ein bisschen geändert, weil wir hinten 2 Zähne mehr bekommen haben. Wirklich interessant und wirklich stark untersetzt wurde das dann mit 10 und 11-fach, wo wir von 11-fach vorne 24 und hinten 46 hatten. Das war dann ein Verhältnis von 1,91.
Das wurde nie verbaut. Es wurde mit 42er hinten kombiniert, nie mit 46er. Aber selbst wenn, du kannst mal, wenn du dann mal in den Rechnern weiterrechnest und guckst, was da für eine Entfaltung rauskommt, dann bist du langsamer als jeder Fußgänger, der neben dir herläuft. Und da ist dann die Frage, ob das wirklich noch Sinn macht. Natürlich macht ein leichter Gang im Alpinen immer Sinn. Ich bin immer selbst ein Freund, der viel in den Alpen fährt. Und ich habe deswegen auch ganz bewusst über 2-3 Jahre lang mich mit SRAM angelegt und gesagt, hey, euer 1x11, das funktioniert für mich nicht. Das ist mir zu dick. Ich muss, ich weiß gar nicht, was hat man denn damals? 46, ja.
1x11?
42 hat man da, 42, oder?
Genau, erst jetzt kam es viel, viel später, genau.
Genau.
Und da war mir selbst mit 28, 42, klar, das kann ich fahren in den Alpen. Aber ich habe immer gesagt, das ist mir immer noch zu dick. Und ich muss dann halt ein 28er Blatt fahren, was ich nicht will, weil mir das im Mittelgebirge viel zu klein ist. Und von daher habe ich jahrelang schon auch gerade bei uns im Magazin ja auch gegen 1x11 einfach angeschrieben und gesagt, nee, Leute, das ist okay für jeden Cross-Country-Racer, das ist okay für jeden Enduro-Racer auf Profiniveau, aber für die breite Masse ist es nicht okay. Und das hat sich für mich dann doch mit 1x12, mit Eagle einfach gewandelt. Und ich bin da nun wirklich auch echt extreme Sachen in den Alpen mitgefahren und ich kann mich nicht an eine Situation erinnern, in der ich in den Alpen je aufgrund von 1x12 aufgrund der Bandbreite schieben musste.
Ja, aber ich auch, zum Beispiel.
Also ja, ich finde auch, um da nochmal kurz zwischenzugrätschen, man muss sich ja irgendwie auch ein bisschen entscheiden, wie man sein Fahrrad einsetzen will. Und ich finde, so der typische Fahrer wahrscheinlich ist nicht so mega viel in den Alpen unterwegs. Und in deutschen Mittelgebirgen muss ich sagen, da reiß ich mir 1x11 und 1x12. André, du hast schon gesagt, als fitter Cross-Country-Racer war 1x11 für mich schon genug, aber 1x12 hat mich jetzt wirklich... ja, da brauche ich auf jeden Fall keinen Umwerfer mehr. Und in den Fällen, wenn man irgendwie in den Alpen unterwegs ist oder mal was sehr Steiles hat, finde ich, dann kann man so schnell mittlerweile ein Kettenblatt wechseln. Klar, das ist dann, muss man sich ein bisschen mit beschäftigen und vorher überlegen, wo fahre ich, was brauche ich für eine Kettenblattgröße. Aber ich finde die Benefits, dass man halt einfach keinen Umwerfer mehr hat, den man einstellen muss, dass das ganze System leichter ist, cleaner aussieht. Mir ist es das total wert. Also ich habe einfach ein paar Kettenblätter im Keller liegen und dann wird, wenn ich irgendwie einen Alpenmarathon habe, einfach ein kleineres drauf gemacht. Und ansonsten fahre ich hier in Stuttgarter Umgebung immer das Gleiche und das funktioniert so bei 95% meiner
Ausfahrt. Aber du bist ja auch jemand, der den Sellaronda Hero fährt. Das machen ja wahrscheinlich die wenigsten unserer Zuhörer.
Wobei, da hatte ich auch wirklich Probleme. Das bin ich mit 1x11 gefahren.
Das spreche ich deshalb genau an, weil ich das weiß.
Genau, da hätte ich mir auch echt einen Umwerfer gewünscht. Aber wenn ich mir zurück über, oder wenn ich mir Gedanken mache, wie viele Situationen ich hatte, wo ich einen kleineren Gang gerne gehabt hätte, dann war das, glaube ich, in den letzten 5 Jahren 3 bis 4 Mal. Also gut, das sage ich jetzt als fitter Cross-Country-Racer, das ist natürlich nicht jeder da draußen, das verstehe ich auch total, aber deswegen für mich.
Ja, wobei du dafür ja in der Regel auch wahrscheinlich dickere Kettenblätter fährst. Ich bin ja zum Beispiel auch keiner, der jetzt sehr dicke Blätter fährt. Also für mich ist es auch völlig okay, wenn ich die ganze Zeit mit einem 30er Blatt fahre, selbst hier im Mittelgebirge, was dann vielleicht, ja, da könnte ich natürlich auch 32 fahren, aber dann habe ich halt einen etwas leichteren Gang noch und ganz ehrlich, nach oben raus stört mich das überhaupt nicht, ob ich jetzt da den, also bei 28 wird es mich stören, aber ob ich jetzt 30-10 oder 32-10 habe in der Ebene, das ist mir eigentlich auch wurscht, ob ich da jetzt ein halbes km/h schneller oder langsamer bin. So viel, wann fahre ich mit dem Mountainbike hier gerade im Mittelgebirge oder erst recht in den Alpen, wann fahre ich da wirklich flach, eigentlich nie.
Ja, das stimmt.
Ja gut, hier stört mich das auch nicht. Hier kann ich auch irgendwie mit 42, 15 durch die Gegend fahren. Aber sobald ich halt irgendwie einen extrem langen Anstieg habe und ja, vielleicht bin ich auch als alpiner Fahrer, der gerne in den Alpen lange Anstiege selber fährt, dann sozusagen auch eine Randgruppe. Aber es gibt ja auch von Lesern die Zuschriften, die sagen, ihr vergesst halt die Leute, die auch irgendwie einen Alpencross fahren. Und eben nicht 25 sind, top trainiert, sondern das sozusagen zu ihrer privaten Mehrtagestour machen, ohne Rennanspruch oder sonst was, die vielleicht auch nicht mehr total junge Knie haben und da vom Arzt gesagt bekommen haben, fahr eine hohe Trittfrequenz mit wenig Druck und dann wird es definitiv schwierig. Und dann bringt einem nämlich auch nichts das Shimano 2x12 System, weil das nämlich sogar noch größeren Gang hat als das 1x12 System. Das ist nämlich eine Übersetzung von 1,73 und das 1x12 hat 1,82. Und um das jetzt nochmal den Zahlenkrieg hier nochmal zu komplizieren, wir waren mit 11-fach immer in den 1,9ern und mit 10-fach auch. Und das ist halt schon einfach ein großer Sprung.
Da hat man halt auch einfach gesehen, dass die Gänge am Ende halt dann doch keiner braucht. Und wie gesagt, ich bin so viel in den Alpen unterwegs und ich habe noch nicht einmal, also auch mit selbst mit 32er Blatt vorne und selbst mit 50er hinten nicht einmal schieben müssen dafür. Ich kenne keinen Anstieg, der so extrem ist, dass ich den wegen der Übersetzung nicht schaffen würde. Gut, das sind andere Sachen. Dann ist es so steil oder so verblockt, dass ich fahrtechnisch vielleicht nicht hochkomme oder erst wieder mit dem
Das ehrt natürlich deine körperliche Fitness, das ist großartig. Aber es gibt sicherlich Leute, die auch nicht so fit sind und da selber fahren wollen. Was erzählen wir denn denen? Wieso ist das denn so? Also meine Theorie, wenn ich jetzt mal einen kleinen Witz machen darf, ist, dass sozusagen einmal 12, einmal 11 erfunden wurde, damit die Leute, die eigentlich aus eigener Muskelkraft die Berge hochfahren wollen, das nicht mehr schaffen und sich alle ein E-Bike kaufen müssen.
Oh, da gab's ja E-Bikes noch gar nicht. Als die ersten mit
man darf das ja auch nicht so einführen auf einmal, dann merkt man es ja zu sehr. Das
ist als
ja
die ersten mit einmal 10 gerade anfingen oder dann mit einmal 11, da war das Thema E-MTB noch ganz weit weg. Nein, ich würde, um nochmal zum Thema Alpencross zurückzukommen. Ich finde gerade für einen Alpencross 1x12 extrem gut. Einfach, weil noch weniger dran ist, was kaputt gehen kann. Der Umwerfer war, und deswegen hat das Ganze ja auch im Rennsport seinen Ursprung gehabt, mit Sicherheit. Ja. Der Umwerfer war das, was im Rennen immer für die größten Katastrophen gesorgt hat. Da sind so große Siege weggeflogen, weil am Ende der Umwerfer kaputt ging. Und das ist einfach eines der fehleranfälligsten Teile, was wir je am Rad hatten. Obwohl es zumindest bei Shimano natürlich gut funktioniert hat.
Wurde jetzt schön abgelöst vom Tubeless-Reifen. Ne? Lukas?
Ja, gut, da kommt es ein bisschen drauf an. Klar, wie die Fahrer fahren, die Reifendefekte sind mittlerweile viel, viel höher als früher irgendwelche Umwerfer-Sachen. Das stimmt auf jeden Fall, ja.
Ja, wobei das auch wieder andere Gründe hat. Das liegt halt an den Strecken und natürlich daran, dass man es gerade am Reifen natürlich möglichst extrem macht. Aber auch da, ich glaube, die Anzahl der Platten ist mit Tubeless nicht mehr geworden. Die wäre mit normalen Systemen, wäre die viel, viel höher. Wie gesagt, ich kann mir auch, und ich beobachte ja auch viele andere Fahrer, die vielleicht nicht so fit sind wie ich, und ich bin gerade auch nicht besonders fit, aber egal. Ich sehe das nicht in den Alpen, dass da jemand wirklich auch mit einmal 12 nicht irgendwo hochkommt. Und gerade 12-13%, das ist ja ein normaler Alpenanstieg. Das finde ich nicht steil. Also steil wird es bei 20. Und selbst da reicht.
Gut, lassen wir das mal so stehen. Dann bleibt trotzdem die Frage, ist der Umwerfer tot oder nicht? Also wenn ich das so ein bisschen so zurückblicke, irgendwie als ich angefangen habe, Mountainbike zu fahren, und ich werde, an der Stelle kann ich jetzt nochmal einen Tipp einfügen für alle Leute, die hier zuhören und trotzdem Umwerfer fahren wollen und weiterhin auch eine sehr, sehr leichte Übersetzung haben wollen. Ich fahre eine Übersetzung, die von Shimano gar nicht offiziell zugelassen ist, und zwar 2246. Das geht eigentlich nicht. Das soll man nicht tun. Ich werde dafür.
Da kommt man vor allem noch nicht mit vorwärts.
Doch, damit kommt man hervorragend aufs Madridschjoch und kann oben noch auf seine Herzfrequenz gucken und denkt sich, klasse, 165, super. Ja, das ist großes Kino. Das darf man eigentlich nicht fahren, aber es funktioniert. Das kann ich nur mal so, wenn man mit der Kettenlänge das genau macht, funktioniert das auch sehr gut. Wenn man irgendwie mit seinem Umwerfer, mit der Einstellung irgendwie vertraut ist, dann gibt's da auch keine Probleme. Ist meiner Meinung nach auch eher ein Thema, was jetzt im Breitensport, also im Cross-Country-Race-Sport auf jeden Fall, klar, wer braucht da einen Umwerfer? Aber wenn ich irgendwie eine breite Übersetzung als Tourenfahrer haben möchte und mal ins wirklich steile Gelände will, dann ist das schon, finde ich, eine sinnvolle Sache. Die Frage ist trotzdem, ist er jetzt tot oder nicht? Also da wollte ich noch gerade sagen, wenn ich so ein bisschen zurückschaue, dann war es so Ende der 90er, war eigentlich die Systemablösung Luft zu Stahlfederdämpfern fast schon vollzogen. Das ging da gerade oder war schon eigentlich, hat es sich durchgesetzt. Jetzt gibt es wieder eine kleine Renaissance von Stahlfederdämpfern. Ist es jetzt so, dass der Umwerfer komplett von den Bikes verschwindet? Was meint ihr? Der wird verschwunden, ne? Also, das macht die Industrie und dann ist er weg.
Einfach dadurch, dass quasi kein neues Bike mehr überhaupt die Möglichkeit bietet, einen Umwerfer zu montieren, ist er natürlich quasi verschwunden. SRAM wird mit Sicherheit nie mehr in seiner Firmengeschichte einen Umwerfer für Mountainbikes bauen. Das Thema ist da mit Sicherheit durch. Shimano wird Umwerfer weiterhin anbieten. Das ist auch gut so, weil ich will das ja gar nicht auch völlig abschreiben. Und für alle, die ein älteres Rad haben, die da auch irgendwie happy mit sind und die auch happy mit zweifach oder dreifach ankurbeln, sind, wird es das weiterhin geben. Die sollen das auch um Gottes Willen weiterfahren. Nicht jeder muss auf einmal 12 jetzt umrüsten, überhaupt nicht. Aber wer ein neues Bike haben will, der wird dann in Zukunft sicherlich auf Custom-Schmieden oder ähnlich oder kleine Hersteller zurückgreifen müssen. Da kann ich mir sogar gut vorstellen, dass das der ein oder andere jetzt als Nische auch für sich entdeckt und einfach sagt, okay, komm, ich mache ein flottes 120 mm Marathon-Fully oder ein klassisches Marathon-Hardtail. Klar, mit einer Oldschool-Geometrie, weil anders kriege ich es nun mal nicht hin, wenn ich 29 Zoll zumindest haben will. Das heißt, mit einem langen Heck, das wird dann halt ein 450er Heck irgendwie beim 29er Fully. Aber das ist ja auch oft dann die Klientel, die sowas ja auch dann mag. Und bringen einfach ein attraktives, schönes Marathon Fully eben mit Umwerferoptionen, mit einer klassisch sportlichen Geometrie raus und halte mich dann da aus den neuen Trends halt einfach ein bisschen raus. Das wird es mit Sicherheit geben. Mit Sicherheit von kleinen Schmieden, aber vielleicht wird es da auch den einen oder anderen größeren geben, der vielleicht auch eine große Klientel im Benelux-Bereich hat, wo tatsächlich gerne einfach sehr, sehr große, dicke Gänge gefahren werden.
Haben auch keine Berge.
Wir haben auch keine Berge, außer Wind, ja.
Wind, der ist gar nicht zu unterschätzen. Also, ja. wer mal gegen einen richtig starken Wind gefahren ist, da fahre ich lieber 1500 Höhenmeter am Stück in den Alpen, muss ich gestehen. Wind finde ich grausam.
Ja, Wind ist schlimm, ja. Man kommt einfach nicht vorwärts und denkt sich, es ist doch flach, ich müsste doch vorwärts kommen.
Eben, das ist mental viel, viel schlimmer als einen Alpenanstieg.
Wir haben über Kettenhaltbarkeit noch nicht gesprochen. Es gab ja mal die Aussage, ja, damit reduziert sich der Kettenschräglauf. Eigentlich ist ja das Gegenteil der Fall. Wenn man den Satz dann sozusagen so formuliert, dass er inhaltlich korrekt ist, müsste man sagen, die Möglichkeit, durch falsches Schalten einen großen Schräglauf der Kette zu erzeugen, ist geringer, das stimmt. Aber faktisch ist das System ja, erzeugt größere Winkel der Kette. Und man kann schon vereinzelt in Foren lesen, dass sich die Kettenrisse auch deshalb häufen. Da ist natürlich immer die Frage bei Foren, kann jeder reinschreiben und vielleicht nicht unbedingt herausfinden, was der wirkliche Grund ist, ob es jetzt die Einfachschaltung ist oder ein Schaltfehler oder ähnliches oder ein Montagefehler der Kette, was ja auch vorkommen kann. Habt ihr da noch belastbare Erfahrungen? Also der Verschleiß ist ein bisschen höher?
Nee, gar nicht. Also was wir getestet haben bislang, und wir haben es unter anderem mit einem Marathon-Race-Team vom Heider Knall, also von unserem ehemaligen Chefmechaniker, zusammengemessen. Die sind im Schnitt mit einer 1x12-Kette damals doppelt so weit gekommen wie mit einer 2x11-Kette. Und das ist auch das, was wir bei uns im Dauertest komplett beobachten, dass zumindest die hochwertigen Zwölffachketten im Schnitt doppelt so lang halten. Der Schräglauf ist dabei übrigens nur ein kleineres Problem. Das größte Problem für die Kette bei einem Zweifachsystem sind die Schaltvorgänge vorne, weil die stressen die Kette extrem. Dazu kommt tatsächlich der potenziell öfter mal falsche oder zu hohe Schräglauf. Bei 1x12 sitzt das Kettenblatt mal dann doch relativ in der Mitte. Und ich bin ja dann in der Regel auch nicht immer auf den Extremgängen unterwegs. Von daher ist der Schräglauf tatsächlich nicht so das Riesenproblem. Die Haltbarkeit generell ist bei allem, was wir gemessen haben, bei allem, was wir beobachten, bei allem, was ich an meinen eigenen Ketten sehe, so Pi mal Daumen tatsächlich doppelt so hoch. Wobei es sich sicherlich bei 12-fach und das galt aber natürlich auch schon für 2x11, natürlich auch lohnt, zu den eher höherwertigen Ketten der Hersteller zu raten.
Ist das also auf Längung gemessen oder generell bis zum Versagen der Kette?
Nee, auf Längung gemessen. Auf Längung, wir haben teilweise 1x12 Ketten nach 2000, 3000 Kilometern gemessen, die quasi nicht gelenkt waren, also quasi gar nicht.
Bin mal gespannt, was bei mir rauskommt. Ich habe ja auch eine XT im Dauertest, bin aber noch nicht zu so viel Kilometern gekommen, da die Laufräder ein bisschen auf sich warten ließen. Da bin ich jetzt so bei 600, da sieht man tatsächlich auch noch nicht viel.
Bei Shimano haben wir noch wenig Erfahrung, weil die Erfahrungen basieren quasi komplett auf SRAM. Okay. Bei SRAM ist ein Vorteil noch, dass die Kette auf dem Kettenblatt durch diese extreme Verzahnung natürlich unglaublich sicher und fett da drauf sitzt quasi. Also da bewegt sich ja wirklich fast nichts. Und diese fehlende Bewegung schont halt auch wieder die Kette extrem.
Ja. Bei Shimano ja ähnlich, nicht ganz so extrem, aber.
Christian, wenn du jetzt nochmal auf Kettenrisse eingehen wollen würdest,
geh du darauf ein, bitte.
Mit den 1x12 Antrieben extrem abgenommen. Also ich habe neulich mit Janik Kieger gesprochen, Chefmechaniker von Nino Schurter, und seitdem die sind schon ein bisschen länger auf Einfachantrieben unterwegs, aber sagt er, Kettenrisse sind wirklich sehr, sehr selten geworden. Also das sieht man auch in den World Cup Übertragungen, dass da mal irgendwem die Kette durchreißt. Und ich meine, die Jungs haben wirklich Kraft, ne?
Klar. Gut, aber die fahren natürlich auch das Ding nur eine Runde, ne?
Also ja, was heißt nur eine Runde? Eine Stunde fahren die auch. Und bei den Peak-Belastungen, was die da haben, ich glaube, das schaffen wir nicht zu zweit, was die da im Sprinter war, die Van der Poels, die Schurters dieser Welt. Also da ist richtig Qualm dabei, wenn die reintreten. Ja. Und das zeigt ja dann schon, wie unter wie viel Stress diese Schaltung oder auch die Ketten dann funktionieren. Ne? Also gerade am Freitag sind ja jetzt immer die Short-Track-Rennen, wo quasi die Startpositionen ausgefahren werden, wie so ein Qualifying-Rennen, kann man sich das vorstellen. Und da geht's halt eine halbe Stunde auf gut Deutsch nur auf die Fresse. Also da gibt's einen Sprint nach dem anderen. Und das macht das Material auch locker mit. Und das zeigt, denke ich, auch. Und
das war früher früher gab's keine Short-Track-Rennen, ne? Aber die Kettenrisse beim Team Schurter beziehungsweise Scott, die waren früher höher. Also war das so die Aussage, oder?
Was heißt höher? Also ich glaube, es ist einfach öfter vorgekommen. Also Yannick wirkte so ein bisschen gelassener. Der meinte, mit einmal 12 passiert es einfach nicht mehr so oft. Aber der ist jetzt auch, sag ich mal, nicht so mega lange dabei. Ich sag mal, wann sind die Racer noch Zweifachantriebe gefahren? Das ist ja locker 10-12 Jahre her, ne? So muss man es auch mal sehen. Und da hat sich technisch natürlich extrem was getan.
Ja, wobei man da auch sagen muss, eine Kette reißt nicht aufgrund von Belastung, also von Wattzahlen. Da könnte das, ich glaube, noch das Fünffache draufkommen und immer noch nichts passieren.
Das wird Schalter oder ein Kettenschloss, was halt das schwächste Glied wahrscheinlich ist.
Oder die reißen halt aufgrund von Verschleiß plus Verschaltern, Querbelastungen und so. Ne?
Reißen vor allem durch Defekt. Also entweder durch, also sie reißen bei einem Herstellungsfehler natürlich, wenn ein Niet nicht richtig sitzt, dann reißt die Kette, Logo, an der Stelle. Sie reißt immer, so wie Lukas gerade gesagt hat, immer am schwächsten Glied. Und sie reißt vor allem durch Beschädigung. Und gerade diese Beschädigungen sind natürlich auch wieder durch den Schaltvorgang am Umwerfer häufiger passiert. Einmal ein kleiner Kettenklemmer, dann ist irgendwo an irgendeinem Kettenglied was kaputt. Und genau das ist die Stelle, wo es wo dann passiert, also wo dann eben der Riss passiert. Und das schließt sich halt bei einer einfachen Kurbel vorne einfach auch nochmal aus. Also es sind immer so Minischritte. Das ist auch so ein kleiner Punkt einfach. Kein Verschalter mehr vorne möglich. Also automatisch weniger Verschleiß, weil jeder von uns verschaltet sich irgendwann mal. Und das passiert einfach bei, da wo links kein Hebel ist, da kann ich nicht falsch bedienen. Das ist relativ simpel.
Ja, na gut. Okay. Also man kann es natürlich dann auch nicht falsch einstellen, wobei das ist so ein bisschen das Apple-Argument. Wenn man ein Feature wegnimmt, dann kann man es auch nicht falsch bedienen. Ich bin da immer sehr skeptisch und denke mir, naja, dann muss man es halt richtig einstellen. Aber also ein Argument, was ich tatsächlich für mich auch als sehr plausibel empfunden habe, ist halt, dass die Schmutzresistenz tatsächlich bei einem Einfachsystem höher ist, weil man das natürlich viel leichter reinigen kann, als wenn sich der Dreck dann zwischen die beiden Kettenblätter immer tiefer reindrückt und man da quasi nicht richtig rankommt, weil von der einen Seite ist das Unterrohr davor, von der anderen Seite ist das große Kettenblatt davor. Das ist auf jeden Fall augenscheinlich oder augenfällig, dieses Argument, ja. Ja, in der Runde fahren wie viele Leute einfach? Zwei. Mittlerweile drei, aber ich fahre auch immer noch zweifach.
Also ich fahre nur noch am Rennrad tatsächlich zweifach. Sonst alle meine Mountainbikes sind mittlerweile auf einfach umgebaut. Auch die alten teilweise, also die noch Zweifachantriebe hatten, da habe ich teilweise die Zweifachantriebe rausgerupft und tatsächlich ein Einfachkettenblatt draufgebaut. Und das ist ja auch das Coole, dass man es so schnell und einfach auch umbauen kann. Da muss man natürlich ein bisschen mit der Übersetzung gucken. Also ich hatte dann teilweise noch die Kassette vom 2x11-Antrieb drauf und das war dann hin und wieder dann doch ein bisschen dick. Also da muss man hinten schon eine größere Kassette fahren. Aber ja, ich finde es halt einfach, es sieht, optisch ist natürlich ein ganz kleiner Punkt, aber funktionell, ich vermisse es nicht. Ich bin oft in Mittelgebirgen unterwegs und wie wir schon eingehend hatten, wenn ich mal irgendwo in den Alpen unterwegs bin, dann stecke ich kurz ein anderes Kettenblatt drauf, was kleiner ist und dann funktioniert das auch. So. Für mich ist die Sache relativ klar, aber ich kann es total verstehen. Wenn Leute ausgedehntere Touren fahren, Alpencross fahren oder vielleicht halt, wie gesagt, auch ein bisschen schwerer sind. Also es sind ja nicht alle so 65 Kilo Flows wie ich und André, die irgendwo fahren, wenn man da ein bisschen schwerer ist und die 90 Kilo oder 100 Kilo Marke knackt, dann kann ich es verstehen, dass man gerne nochmal einen kleineren Gang möchte. Ne? Das ist, also ich finde, jeder soll das fahren, wo er lustig drauf ist.
Vielleicht findet ja tatsächlich der ein oder andere Hersteller, kann ja sein, dass es kleinere Marken gibt, die wirklich sagen, so, wir bedienen diese Klientel jetzt erstmal und dann schauen wir mal, ob das wiederkommt oder nicht wiederkommt. Oder vielleicht reden wir ja auch in 10 Jahren über ein ganz anderes Thema. Da gibt es unfassbar leichte Nabenschaltungssysteme, die auch den Hinterbau nicht schwer machen, sodass er trotzdem noch fein anspricht. Das ist ja auch,
glaube ich, immer seltener, ne? Das ist so das Traurige. Also ich habe jetzt gerade einen Trailbike-Test gemacht und da war tatsächlich seit langem mal wieder ein Rad dabei von Stevens mit Zweifachantrieb und ich habe mir wirklich die Augen reiben müssen, weil selbst ich als Bike-Tester oder wir sehen ja täglich oder jeden Monat so viele Räder und das war tatsächlich der erste Zweifachantrieb von Shimano, der neuen XT, den ich jetzt gesehen habe seit langem und es war aber auch mal wieder cool, das zu fahren. Also,
hat's funktioniert?
Ja, klar, hat super funktioniert. Das ist halt nostalgisch, aber ja, es hat seine Berechtigung, so muss man es halt sagen.
Ja, gut.
Okay. Ich fürchte übrigens so zum Thema Getriebe, dass da man darf halt nicht vergessen, dass es so parallel zum klassischen Mountainbike ja gerade noch eine andere Entwicklung stattfindet, die zumindest im höherpreisigen Bereich ja von den Verkaufszahlen inzwischen am muskelbetriebenen Mountainbike vorbeigezogen ist. Wir müssen halt immer bei allem, was die Industrie gerade im Bereich Mountainbike macht, das muss halt auch immer noch für E-Mountainbike funktionieren. Und tatsächlich war auch da einmal 12 nochmal relativ wichtig, weil es eben deutlich haltbarer ist. Das heißt, mit alten Systemen würden wir dann noch viel, viel mehr kaputt gehen sehen, als es eh schon geht.
Und der Witz ist natürlich auch, dass ja alle Mittelmotorhersteller mehr oder weniger auch gar nicht die Option haben, vorne zwei Kettenblätter anzubieten. Also soweit ich weiß, eigentlich nur Yamaha. Und so die großen Bosch, Shimano, Brose kannst du ja nur einfach fahren.
Genau, inzwischen ja. Und bei Yamaha ist es im Prinzip auch Geschichte, ja.
Aber
ja,
genau.
Also EMTBs gibt es auch nur noch mit einfach. SRAM hat ja zwischendurch nochmal versucht, eine 1x8-Schaltung im EMTB-Bereich zu etablieren, die stabiler sein sollte als 1x12. Das hat sich in der Praxis gar nicht so wirklich erwiesen. Also obwohl sie breiter und ein bisschen stabiler gemacht ist, waren die Unterschiede da marginal. Und tatsächlich kommt jedes aktuelle EMTB auch mit 1x12.
Aber umso verwunderlicher und respektabler eigentlich gegenüber Shimano, oder ist es anzusehen, dass sie, obwohl sie ein Wirtschaftsunternehmen sind, das auch mit Absätzen schauen muss, wo diese bleiben, dass sie trotzdem sagen, wir glauben an den Umwerfer und machen es weiterhin. Das ist ja auch eine Investition.
Ja, muss man halt immer überlegen, dass die Shimano XTR, die neue, die quasi ja dann die erste mit 2x12 war, ist jetzt eigentlich auch schon die dritte Saison auf dem Markt. Das heißt, da hat die Entwicklung wahrscheinlich vor 6 Jahren schon eingesetzt. Ich glaube, dass da auch Shimano noch nicht so ganz überblicken konnte, dass die Radhersteller einfach in Sachen Geometrie und in Sachen Rahmendesign sich von dem Thema Umwerfer verabschieden. Ich glaube, das war damals, als Shimano die Entwicklung von 2x12 angefangen hat, noch nicht so ganz klar. Und es war mit Sicherheit auch ein bisschen Psychologie dabei. Also Shimano hat brutal natürlich an Boden verloren gehabt, eben durch den Siegeszug der SRAM Eagle Gruppe oder Gruppen. Und ich glaube, das wollte man sich da auch nicht so ganz eingestehen, dass man SRAM da jetzt komplett das Feld so überlässt und dass man quasi SRAM den Sieg über den Umwerfer gönnt. Und deswegen hat man bei Shimano, glaube ich, schon einfach gesagt, nee, komm, wir halten den Umwerfer mal schon noch am Leben. Man hat ja sogar noch Innovation reingesteckt. Also der neue Zweifachhebel ist ja, oder der neue linke, der Umwerferhebel ist ja richtig cool geworden. Hätte man vor 10 Jahren schon oder vor 20 Jahren schon draufkommen sollen. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es selbst in der nächsten Generation von Shimano irgendwo das Thema Umwerfer und Zweifachkurbel noch nicht ganz weg ist. Und man eben dann wirklich auf die kleineren Hersteller hofft oder auf so Nischenbikes hofft, wo das einfach noch verbaut ist, damit man sich so diese Kompetenz noch ein bisschen aufrechterhält. Und da bin ich jetzt nicht ganz im Detail drin, aber Shimano besitzt unglaublich viele Patente in Sachen Steighilfen, gerade an Kettenblättern, auch in Sachen Umwerfergeometrie. Das war auch mit einer der Gründe, warum SRAM mit Umwerfer und Kettenblättern am Mountainbike nie so ganz glücklich geworden ist, weil sie an die Patente nicht rankam. Also sie kriegten einfach das ganze Thema da vorne nicht so gut hin, wie Shimano das konstruieren konnte. Und ich denke mal, dass Shimano schon auch ein Interesse daran hat, diese Patente irgendwie immer noch mal am Leben zu halten.
Wobei die
Patente. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich bin kein Patentanwalt, oder kein Patentrechtler, ob Patente irgendwann auslaufen, wenn man sie selber nicht mehr nutzt. Oder ob man sie nur noch, ob sie am Rennrad dann auf andere Art und Weise nutzen. Aber ich glaube, dass da noch sehr, einfach bei Shimano unglaublich viel Know-how drin steckt in dem ganzen Thema Zweifach- oder Mehrfachkettenblätter im Thema Umwerfer und dass man deswegen das zumindest am Köcheln lassen wird.
Was ja eigentlich ganz interessant ist, wo du gerade das Thema Patente ansprichst, weil irgendwann hat Shimano ja das Patent für den Trigger-Shifter, also irgendwann mal freigegeben. Ich glaube, das wurde tatsächlich freigegeben. Dann konnte eben auch SRAM sozusagen, die ja früher nur die Grip-Shift-Griffe hatten, also die Drehgriffe, die dann halt auch zum Trigger übergehen konnten, haben es dann anscheinend probiert, sind nicht glücklich damit geworden und haben dann einmal 12 auf den Markt gebracht oder einmal 11. Und jetzt muss Shimano so ein bisschen nachziehen. Nun denn, auf jeden Fall, es ja, ist ja...
Bei Trigger muss man aufpassen. Trigger ist ein geschützter...
Ja, ich weiß, ja.
Nicht von Shimano.
Nee. Auf jeden Fall, gut. Auf jeden Fall für den Interessierten, es gibt auch nicht nur die XTR-Gruppe in 2x12, sondern auch auf kleinerem Niveau mit XT, was heißt kleineres Niveau, extrem haltbare Gruppe. Und auch die erschwinglichere SLX wurde ja vorgestellt und ist auch im Markt, so wie ich das weiß, ja.
Ja, natürlich. Und es funktioniert auch hervorragend. Also gerade, man muss jetzt eigentlich gerade auch sagen, dass das Shimano auch im 1x12-Bereich mit der XT wirklich auch ein Fund gelungen ist. Also das ist eine klasse Gruppe, die der etwa gleich teuren SRAM GX mit Sicherheit überhaupt nicht nachsteht, die vielleicht sogar einen kleinen Tick besser funktioniert. Also es ist wirklich Head-on-Head. Vielleicht ganz dünn die Nase vorne hat, weil jetzt ein bisschen länger Entwicklung drin ist.
Vor allen Dingen auch, was ich sehr, sehr gut finde, ja, dass gleich das mehrfache Schalten auf kleinere Ritzel erlaubt. Was ja bei SRAM nicht möglich war, kann man halt bei Shimano auf einen Drücker beim Hebel gleich zwei Ritzel runterschalten.
Ja, du musst, möglich ist es bei SRAM auch, nur nicht halt auf einen Klick. Du musst halt tick, tick, tick machen.
Genau.
Wobei das von, auch das, wir haben es versucht, hundertfach früher zu messen. Wir haben keinen Unterschied rausgemessen. Du bist genauso schnell, es ist nur eine andere Art und Weise. Der eine mag das eine lieber, der andere das andere. Also bei mir ist es immer so, wenn ich Shimano fahre, dann mag ich die zusätzlichen Features, die der Hebel bietet. Auch, dass ich den oberen Hebel in zwei Richtungen drücken kann, finde ich immer ziemlich cool. Mhm. In dem Moment, wo ich wieder ans SRAM-Rad fahre, vermisse ich es irgendwie nicht. Das ist ganz komisch. Also ich gewöhne mich sehr schnell an die jeweiligen Eigenarten der beiden Hebel. Und es gibt auch bei SRAM natürlich inzwischen die Möglichkeit, mit einem Drück sogar eine ganze Kassette runterzuschalten, aber dafür muss man dann die Axis Eagle sich gönnen.
Ja, gut.
Da geht es in beide Richtungen sogar die volle Kassette rauf und runter, wenn man mag, was übrigens keinen Sinn macht. Aber auch da, ich fahre SRAM, die elektronische SRAM jetzt schon relativ lang, die Axis Eagle. Und ich habe mir witzigerweise, man kann sich das ja selber programmieren, wie viel Gänge die bei gedrücktem, wie heißt das in dem Fall, Controller, bei gedrücktem Controller rauf oder runter schaltet. Und ich habe es mir witzigerweise genau so programmiert, wie es bei einem Shimano-Hebel wäre.
Ah ja, also dass er zwei Gangsprünge macht.
Ja, nach unten zwei und nach oben habe ich es, glaube ich, auf drei oder auf vier programmiert. Ja. Drei sind es, glaube ich, ne?
Drei sind es bei Shimano,
ja. Ja, genau, weil SRAM schafft mechanisch nämlich sonst vier, aber ich habe es mir genau wie bei Shimano, nämlich auf drei hoch und zwei runter programmiert, wobei ich die zwei runter Funktion auch fast nicht nutze. Also ich schalte runter tatsächlich oft immer so maschinengewehrschaltmäßig, auch selbst bei der Axis Eagle. Die drei hoch auf einen Drücker finde ich wiederum manchmal ganz gut. Also gerade wenn man aus der Ebene dann doch unverhofft auf einmal vor dem Berg steht, dann kann man nochmal relativ schnell nochmal drei hoch und dann nochmal schnell nochmal zwei und dann langt's in der Regel.
Früher hat man einfach links einmal Peng gemacht und dann war man sofort 10 Kettenblattzähne weiter unten.
Ich bin erstmal drei Umdrehungen ins Leere getreten.
Yeah. Ja, das war, das ist tatsächlich eine der Sachen, die mich bei einfach am Anfang ein bisschen gestört hat, dass man eben diese Funktion mal schnell über den Kettenblattwechsel einen extremen Gangwechsel herbeizuführen, der übrigens beschissen für die Kette war, weil die Kette hinten ja natürlich immer noch auf demselben Ritzel hing,
stimmt,
dass man das eben nicht konnte.
Ja. Ich bin allerdings jetzt tatsächlich auch nicht mehr ganz sicher, ob es nun drei oder vier Gänge sind, die man hochschalten kann. Der Zuhörer möge es uns verzeihen, falls wir da einen unterschlagen haben. Gut, ich würde sagen, wir haben die Frage... ist der Umwerfer wirklich tot? Beantwortet. Wir können sagen, im Moment sieht es danach aus. Aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall vielen Dank bis hierhin, André, dir und Lukas, euch beiden für eure Expertise. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert uns gleich hier als Podcast oder auch unser Newsletter auf www.mountainbikemagazin.de. Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook und Instagram sowie gedruckt am Kiosk oder ihr holt euch das Mountainbike Magazin per Abo in euren Briefkasten. Und wenn ihr da draußen unterwegs seid, nicht vergessen, alles ist fahrbar, vor allen Dingen mit der richtigen Übersetzung. Auf Wiederhören, tschüss.
Macht's gut, ciao.
Ciao.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.